Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Marek hier von Pulsch. Heute bin ich zu Besuch in Flensburg, ganz oben im Norden in Deutschland. Von hier nur 15 Minuten mit dem Auto nach Dänemark. Und ich sitze heute zusammen mit dem Wolfgang Wetzmann. Hallo Wolfgang.
Hi, grüß dich Marek.
Moin. Wolfgang, wir haben uns kennengelernt, weil du bei Pulsch Exzentrik-Geräte gekauft hast. Und
genau.
Du bist dann relativ schnell zum Eccentric Heavy User geworden und ich habe das bei Instagram verfolgt. Du hast eigentlich alle erdenklichen Übungen, die es nur so gibt, gemacht mit den Eccentric-Geräten, hast kreative Eigenkreationen gemacht und dann habe ich letztendlich dann bei dir mal so eine Outdoor-Personal-Training-Stunde gebucht, weil du hattest dich schon unglaublich intensiv mit dem neuen Gerät von Eccentric auseinandergesetzt, dem K-Pulley Go.
Genau, ja.
Und ich habe dann gedacht, dann lasse ich es mir mal vom Profi aus erster Hand erklären, bevor ich mich jetzt irgendwie mit YouTube-Videos beschäftige. Und du hast mir dann alles gezeigt, super intensiv, danke nochmal. Hast mir dann nochmal alles zusammengeschrieben, per Instagram-Message nochmal so eine kleine Übungsübersicht geschickt. Und dann warst du sogar noch bei einer zweitägigen Exzentrik Ausbildung mit dem Markus Hirschspiel in der Nähe von Salzburg. Und da warst du, glaube ich, auch ziemlich begeistert und hast
ganz
da
toll, ja,
einiges mitgenommen. Erklär mal, was ist das, was an dir an Exzentrik so Spaß macht? Was macht dir da so Freude? Was hat es damit auf sich mit dem exzentrischen Training?
Eine geniale Technik. Also sagen wir mal so, es ist genau genommen wirkt so ein Gerät im ersten Moment ja unscheinbar. Es ist nichts Riesiges, also keine große Maschine, aber es ist eben ganz, ganz viel drin, bietet eine unendliche Anzahl an Übungsmöglichkeiten und vor allen Dingen eben eine Form zu trainieren, die bis jetzt im Krafttraining ja nicht unmöglich war, aber sehr, sehr schwer umzusetzen. Also diese Belastung im Muskel nachgebenden Bereich, also in der Exzentrik zu trainieren und auf diese Art und Weise Intensität zu steigern. Das ist das, was mich erst schon in der Theorie interessiert hat und als ich das Gerät die ersten Male angewendet habe, auch sofort überzeugt hat. Das ist wirklich sehr, sehr intensiv.
Mhm. Warum Podcast? Ich erinnere mich noch, als ich damals beim Personal Training bei dir war, du hattest ja ganz Personal Trainer eigentlich nach mir schon wieder den nächsten Termin, hattest nicht groß Zeit, dich mit mir noch zu unterhalten. Aber dann von dem Park, wo wir trainiert hatten, an dem Baum, hatten wir das K-Pulley festgemacht und dann sind wir zum Parkplatz ins Auto gegangen. Da hattest du noch 5 Minuten und hast mir so einen kurzen Abriss gegeben, was du denn da schon alles so erlebt hast in deinem langen Leben. Und da habe ich schnell realisiert, der macht das nicht erst seit gestern und hat wahrscheinlich noch einiges mehr zu erzählen. Und da habe ich schon den Entschluss gefasst, dich muss ich nochmal ans Mikro bekommen, dass du nochmal ein bisschen mehr Zeit hast zu erzählen. Und heute sitzen wir dann endlich zusammen. Ja. Ich war so ein bisschen hilflos in der Vorbereitung. Wo fangen wir denn jetzt eigentlich an? Du nutzt ja seit 2018 Social Media und postest da zum Glück auch Fotos von früher und so. Und da habe ich mir so ein bisschen Bild gemacht und geschaut, Was hat er schon alles gemacht? Und dann habe ich gedacht, wir fangen vielleicht im Podcast mal mit deinem ersten Instagram-Post an. Und zwar war der am 3. Oktober 2017. Und den fand ich so gut, weil du so einen schönen Abriss über die letzten 40 Jahre Fitnessgeschichte gemacht hast. Den wollte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten. Magst du den mal vorlesen oder soll ich ihn vorlesen?
Ja, du kannst es gerne auch vorlesen.
Okay, gut. Als wir 1981 unser erstes Fitnessstudio eröffneten, haben wir nicht geahnt, welche enorme Entwicklung die Fitnessbranche nehmen würde. In den 70er Jahren gab es vereinzelt Bodybuilding-Studios, aber das waren noch echte Freaks, die dort Handel stemmten. Von einer Massenbewegung konnte nicht die Rede sein und der Gedanke, dass Fitness einmal die unumstrittene Nummer 1 der Freizeitaktivitäten der Deutschen werden würde, war eher abwegig. Heute wird gerne vergessen, dass die Pioniere von damals Bodybuilder waren, die trotz großer gesellschaftlicher Vorurteile zu Vorreitern einer Massenbewegung wurden. Die Ausstattung der ersten Studios erinnerte eher an heutige Crossfit-Boxen und auch das Training war noch stark von Hantelstangen und Functional Move geprägt. In Klammern, jetzt nach 35 Jahren wieder hochaktuell. mit Jane Fonda, begann Anfang der 80er Jahre die Aerobic-Welle und in den Studios verdrängten verchromte Trainingsmaschinen und die ersten brauchbaren Cardio-Geräte die Hanteln. In den 90er Jahren explodierte der Markt förmlich. Kurse aller Art holten massenhaft vor allem Frauen in die Studios. Plötzlich waren die Basics verpönt und überall wurde auf Hightech gesetzt. Die Branche wurde immer kommerzieller und die ersten Fitnessketten begannen den Markt zu erobern. Sportliche Aspekte wurden immer mehr zur Nebensache und der Enthusiasmus der Gründergeneration der 80er Jahre wurde vom Profitstreben abgelöst. In den immer größer werdenden Anlagen wurde das Niveau der Betreuung immer schlechter. Dafür wurden die Studios immer luxuriöser. Wellness- und Spa-Bereiche waren wichtiger als die sportlichen Inhalte. Den Kunden wurde erzählt, dass sie eine tolle Fettverbrennung erzielen, wenn sie eine Stunde bei niedrigem Puls auf dem Stepper stehen, natürlich mit Fernseher. So war es natürlich möglich, tausende Mitglieder mit wenig Aufwand zu beschäftigen oder eben mit Chip-gesteuerten Maschinen. Wie schön, als ca. 2010 mit den ersten CrossFit-Clubs in USA und Great Britain eine Rückbesinnung zu den Ursprüngen des Krafttrainings begann. Gewichteheben war wieder hip und Übungen aus dem Turnen und der Leichtathletik wurden Bestandteil des Trainings. Functional war wiedergeboren. Selbst die Kettlebell, die ihren ersten Einsatz schon am Ende des 19. Jahrhunderts hatte, wurde wiederentdeckt. Unter anderem hatte Herr Pilates schon ein Programm 1920. Mit der Verbindung von altem Wissen und modernen Erkenntnissen und Geräten befindet sich die Branche wieder auf einem guten Weg. Auch der gestiegene Anspruch der Kunden lässt für die Zukunft hoffen. Qualität setzt sich durch. Ja, Wolfgang, was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch nicht sehen, der Artikel ist unter einem eindrucksvollen Gruppen-Bodybuilder-Posing, wo du in der Mitte bist und natürlich auch eine sehr gute Figur machst. Und zwar zeigt es das Wettkampfteam von 1983.
Ja, genau.
Was war das für ein Wettkampfteam?
Das war mein erstes Studio, hieß damals ja Fitnessstudio Flensburg. War dann auch eins der ersten hier in Flensburg und wir haben uns schon noch als Bodybuilding-Studio definiert, obwohl wir auch schon mit Fitness gearbeitet haben. Und das war eine Gruppe, das waren damals zwei Damen, das fing also auch in der Zeit an mit dem Frauen-Bodybuilding und einige Herren, die dann in den verschiedenen Gewichtsklassen starteten. Mitunter war da der Manfred Schwarz bei, der seines Zeichens dann auch deutscher Juniorenmeister wurde und auch später noch eine Karriere gemacht hat, während die anderen das eher freizeitmäßig betrieben haben.
Ja, also der Bericht zeigt ja schön, du warst sozusagen Zeitzeuge von dieser Evolution. Aus Bodybuilding wurde Fitness, von einer kleinen Randsport-Freakshow wurde innerhalb von 10 Jahren eigentlich so, ne?
Ja, doch, kann man sagen. Es hat sich bis Ende der 80er begann diese Wandlung. Ich habe die sozusagen persönlich mit vollzogen. Ich bin ja vom Bodybuilder dann zum Aerobic-Lehrer mutiert. Das heißt, ich habe dann Anfang der 90er noch ziemlich bepackt als Bodybuilder in Regensburg eine der ersten Aerobic-Lehrer-Ausbildungen gemacht, Adrian Schladerer, das gab es damals, war noch sozusagen die erste, die ausbildete und musste dann erstmal lernen, was die 1 von der 8 ist. Also ich wusste noch gar nichts. Hat mir aber viel Spaß gemacht und dann habe ich anderthalb Jahrzehnte hauptsächlich Kurse unterrichtet.
Und wie war das so? Erzähl mal, weil du schreibst ja auch in deinem Artikel, das ganze Bodybuilding und Fitness wurde ja so ein bisschen vom Kapitalismus okkupiert. Es wurde ja nicht alles schlechter. Man muss auch sagen, es wurde vieles professioneller. Vorher war das vieles stimmt. Auch unprofessionell, einfach so Enthusiasmus getragen. Was hat sich da geändert aus deiner Sicht?
Also der Umsprung damals, dass man merkte, dass man Geld verdienen kann in den 90ern und dass eben erstmal die Studios größer wurden und dann als nächstes auch anfingen die ersten Ketten. Was sich vor allen Dingen geändert hat, war ja natürlich offensichtlich das Equipment. Es kamen große Hersteller auf den Markt, Gym 80 zum Beispiel und ähnliche. Die Geräte wurden professioneller, teilweise aber auch, ich sag mal, wurden Maschinen entwickelt für jede Bewegung. Und es wurde den Leuten eben eigentlich auch häufig das Gefühl vermittelt, dass das Entscheidende eben dieses Equipment war und das einfach die Basics, auch das Üben einfach mit Hanteln wurde ein bisschen abgetan. Dazu kam auch, dass es medizinisch noch nicht die Anerkennung des ursprünglichen Krafttrainings gab. Also es gab viele Ärzte, die Vorbehalte hatten und dann eher, ich sag mal, so ein einfaches maschinenbezogenes Training für gut befanden. Und das andere war dann das Schlimmste, was man machen konnte. Wobei heutzutage jeder Physiotherapeut mit Hanteln arbeitet. Also es hat sich da auch wieder viel geändert.
Und beschreib nochmal, ihr habt ja in den 70er, glaube ich, schon angefangen mit so einem kleinen Kraftraum. Das war dann aber noch nicht mehr für deinen Lebensunterhalt, oder?
Nee, also das, mein allererstes Training war, wie es häufig so war, es gab in Flensburg eine relativ große amerikanische Einheit, die hier stationiert war und die hatten Krafträume und da fiel dann ab und zu mal die eine Hantel ab und in dem einen Soldatenheim durften dann auch deutsche Jungs trainieren. Nachdem man öfter angeklopft hatte und gefragt hatte, wurde man dann aufgenommen. Das war ganz skurril, da gab es dann Drückerbänke, 2 Stück. Auf der einen lagen 100 Kilo, die waren fest angeschraubt. Da durften alle rauf, die 100 Kilo drücken konnten und der Rest stellte sich an der anderen Hantelbank an. Das war schon ganz lustig. Naja, aber das waren die Anfänge. Da habe ich so meine ersten 2-3 Jahre Krafttraining eigentlich absolviert. Und dann erwachte der Gedanke, ein eigenes Studio aufzumachen. Da war ich noch relativ jung, auch noch Bundeswehrsoldat zu der Zeit.
Da schreibst du ja dann mit einem Smiley bei Instagram, es hatte den unglaublich kreativen Namen Fitnessstudio Flensburg.
Ja.
Damals musste man noch nicht dazu sagen, was man genau macht. Ne?
Das hat genügt. Das hat genügt und es war auch eine Sensation. Also wir hatten ja nur 200 Quadratmeter in der Innenstadt, in der 3. Etage eines Geschäftshauses. Und am Eröffnungstag standen die Leute das Treppenhaus Schlange bis in die Fußgängerzone, weil man das unbedingt sehen wollte, was da Seltsames geschah.
Toll. Okay. Und wie ging es dann weiter? Das war 1981?
Das war 81 und das boomte, war natürlich sofort sehr voll. Ich hatte das mit einem Partner zusammen, mit dem Ralf Theuer haben wir das gemacht. Und nach 3 Jahren haben wir uns dann entschlossen, größer zu werden, haben dann in der Fußgängerzone ebenfalls auf über 300 Quadratmetern ein weiteres Studio aufgemacht. Da konnten wir quasi den Umzug zu Fuß machen. Das war allerdings auch, und das muss man sagen, ich habe auch Lehrgeld bezahlt, das war dann schon der erste größere geschäftliche Fehler meines Lebens, weil 300 Quadratmeter waren nicht Fisch, nicht Fleisch. Das heißt, das fiel so in die Zeit Mitte der 80er hinein, da kamen die größten Studios ja auf. Und 300 Quadratmeter war irgendwo noch nicht groß genug, aber auch nicht mehr so klein, dass es wirtschaftlich sein konnte. Und eine Fußgängerzone hat immer den Nachteil, dass die Parkplätze etwas rar sind. Und dementsprechend wurde das schwierig. Und das habe ich dann auch, nachdem mein Partner das nicht mehr machen wollte, Ende der 90er beendet. Bin dann das sozusagen liquidiert.
Okay. Und warst du dann zu der Zeit auch noch Aerobic-Trainer?
Ja, also in der Zeit bin ich eigentlich Aerobic-Trainer geworden. Das waren die Anfänge. Nachdem ich 91 das Studio liquidierte, habe ich mich noch mal ganz intensiv ausbilden lassen und bin dann als Kurskoordinator eigentlich zur Konkurrenz gegangen, die in der Zeit ein neues Studio eröffneten und habe dann mit einer Kollegin zusammen eins der größten Studios, die wir hier Flensburg je hatte, aufgebaut. Wir hatten die sensationelle Zahl von 1200 Mitgliedern auf knapp 500 Quadratmetern, was schon eine ganz gute Dichte ist. Und das eigentlich übers Kurssystem.
Das war damals Bodypump, oder?
Nee, noch nicht. Also wir haben angefangen mit Aerobic, dann kam als nächstes Step Aerobic. Und genau, Bodypump hatten wir die Lizenz Nummer 2 in Deutschland. Das heißt, gleich nach Ebner, der das nach Deutschland geholt hat, mit der Firma Bonsport, sind wir dann eingestiegen.
Ebner war auch der FIBO-Gründer, ne?
Genau. Der hat ja dann mit Bonsport Bodypump geholt. Und ich habe das in Hamburg kennengelernt, bei Jan Biedler. Meine erste Masterstunde und auf der Rückfahrt habe ich schon telefoniert und habe alle verrückt gemacht und wollte unbedingt Bodypump. Und da es ein Lizenzprogramm war, hat mein Chef damaliger Chef erstmal so ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Da habe ich gesagt, pass mal auf, ich zahle die Lizenzgebühr und kriege für jeden Kunden Euro extra. Mhm. Das hat er nach einem Monat dann geändert und hat gesagt, ich übernehme die Lizenzgebühr, weil die Kurse brachen auseinander. Wir hätten jeden Tag 5 Kurse anbieten können. Und wir hatten 25 Teilnehmer pro Kurs. Mhm.
Nochmal zurück zu Aerobic. Du warst ja dann der erste oder einer der ersten männlichen Vertreter.
Also da gab es wirklich nicht viele. Hier oben in Norddeutschland gab es gar keinen weiteren Mann. Und unten in Süddeutschland gab es schon welche, aber es waren wenig Männer, ganz, ganz wenig Männer in der Szene. War ja auch gleich, man hatte ja auch gleich einen gewissen, ich sag mal, mit Vorbehalte, wo das Mann sowas machte. Aber auf der anderen Seite haben wir auch schnell Fuß fassen können. Ich hatte sogar schon nach wenigen Jahren, nach 3 Jahren, gab es eine Männer-Aerobic-Showdance-Gruppe.
Ja, davon musst du uns unbedingt die Fotos zur Verfügung stellen. Ich habe die natürlich auch gesehen bei Instagram.
Ja, die schicke ich rüber.
Mit den bunten Anzügen.
Ja, wir sahen wild aus. Es war schon verrückt. Es hat tierisch Spaß gemacht. Mhm. Ich habe in der Zeit extrem viel unterrichtet und es war tatsächlich so, dass ich doch das meiste mitgemacht habe. Heute wird ja Instruction ist ja häufig von der Seite in der Form von Ansage, auch bei Frontalkursen. Also bei mir war es dann schon so, dass ich eine Aerobic-Stunde, eine Steppstunde, eine Pump-Stunde und eine Bauchbeine-Po-Stunde hintereinander auch noch beinahe mittrainiert habe. Viel Sport brauchte ich dann nicht mehr. Also es war schon eine verrückte Zeit.
Du warst ja da sozusagen in allen Gesichtspunkten Pionier. Was hat dich damals dazu getrieben, doch vom Bodybuilding in diesen frauendominierten Bereich zu gehen? War das, weil du damals schon so das gesehen hast, dass das, du schreibst ja irgendwo, Aerobic hieß da, oder Functional Training hieß damals Aerobic?
Ja, also Aerobic im weitesten Sinne, wir haben ja auch Aerobic ausgebaut, so Heavy Hands Kurse, da wurden Hanteln eingebaut, gymnastische Kurse mit eben viel Dynamik gemacht. Es gab 2 Gründe. Der erste war, dass Wettkampf-Bodybuilding mich insofern nicht mehr interessierte, weil wir waren ja hier im Norden so im relativ unbedarft und als man dann die ersten deutschen Meisterschaften mitmachte, sah man schon, dass dieser Sport eigentlich nur auf lange Sicht machbar war, wenn man doch sehr tief in die Medizinkiste gegriffen hat, was mir dann überhaupt nicht behagte und ich dann auch diesen Sport als Wettkampfsport nicht mehr betrieben habe. Und ich habe mein Leben lang immer Hanteltraining gemacht, habe auch immer Krafttraining gemacht, auch als Aerobic-Lehrer selber noch Krafttraining gemacht. Aber so aus der Sicht als Trainer zu arbeiten und derzeit war ich dann ja nicht mehr Studiobesitzer, sondern Freiberufler, war es eigentlich auch die beste Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Mhm. Okay. Ja, Wolfgang, wir waren stehen geblieben in den 90ern. Du bist dann sozusagen zum Konkurrenzstudio gegangen, warst dort angestellt?
Ne? Ja, ich war also als Freiberufler, also sogenannter Freelancer tätig, habe aber schon viele Funktionen übernommen. Also heutzutage würde man sagen, aus arbeitsrechtlicher Sicht wäre ich eigentlich angestellt gewesen. Ich habe die Kurskoordination gemacht und nebenbei in allen Bereichen gearbeitet, bis hin zur Planung.
Okay. Und wie lange ging das dann in diesem Studium?
Das ging gut, ging ja dann bis 2000, 2001. Das heißt, dieses Studio war wirklich sehr gut laufend. Allerdings wurde der von den Inhabern nach einer gewissen Zeit nicht mehr wirklich investiert. Und dann der Sprung sozusagen eine Nummer größer, also auf die grüne Wiese, wurde verpasst. Das heißt, dann war dieses Studio einfach nicht mehr zeitgemäß. Ringsherum kamen die ersten Ketten, es kam McFit. Die Vereine fingen an, Riesenstudios aufzumachen. Und da haben sich dann die Besitzer zurückgezogen. Und ich habe den Übergang nochmal geschafft und nochmal neue Besitzer dazugezogen. Das ganze Studio änderte sich dann und ich wurde dann angestellter Geschäftsführer. Mhm. Allerdings nur für ungefähr ein Vierteljahr. Mhm. Dann gab es einen großen Knall. Und wir haben uns dann sehr im Streit getrennt. Und dann stand mein Entschluss fest, wieder was Eigenes zu machen.
Ich habe viel mit Kunden zu tun. Und viele Kunden erzählen mir immer von Streitigkeiten und großer Knall. Mhm. Was kannst du jetzt eigentlich als doch Erfahrener der Branche so Leuten raten, damit es eben gerade dazu nicht kommt? Weil ich oft das erlebe, solche Trennungen, die dann doch dramatisch sind.
Sehr schwierig. Also bei uns war es, da lag es in die meine erste Partnerschaft, wo ich als gearbeitet habe, das war ja sehr gut. Diese Leute haben dann einfach nur eben die Lust verloren. Und das war in dem Sinne eine normale Trennung. Da waren aber beide Seiten sehr professionell und kannten die Branche. Für die zweiten, wo es den Knall gab, war es einfach der Fehler, ich war Profi und das waren Leute, die meinten, sie konnten jetzt ganz schnell viel Geld verdienen. Mhm. Und das ist in der Fitnessbranche eigentlich nicht so. Wenn man viel Geld verdienen will, muss man relativ viel investieren. Und dann sollte man auch nicht selber in seinem Studio stehen, sondern Profis machen lassen. Aber wenn man selber mitarbeiten will, keine Ahnung hat und sich überall einmischt, dann ist es relativ schwierig, weil da stoßen zwei Welten aufeinander. Und das würde ich sagen, also jemand, der meint, es als Invest zu tätigen, der muss sich ein gutes Team zusammenstellen. Und jemand, ein Profi sollte, wenn er sich mit jemandem zusammentun will, der auch mitarbeiten will, das ebenfalls sollte in jedem Fall eben ein Branchenkenner, ein Profi sein, der weiß, worauf es ankommt.
Okay. Ja, nach diesem großen Knall, wie du nennst, hast du, glaube ich, das Konzept Villa Vital gemacht. Das hört sich ja eher so nach einem gesundheitsorientierten Ansatz an, weniger nach dem Krafttraining, wie du es ja liebst. Was war da euer Konzept mit Villa Vital?
Also das, wie du schon sagst, die Idee war schon, vorwiegend gesundheitsorientiertes Fitnesstraining anzubieten. Allerdings auch mit der Möglichkeit zum intensiven Krafttraining. Es war mit Sicherheit kein Bodybuilding-Studio und diese Leute sind auch nicht zu uns gekommen, aber es haben Leute schon auch mit höheren sportlichen Ambitionen trainiert. Die Villa Vital war relativ klein konzeptioniert. Das war eine 500 Quadratmeter Villa, die wir mit zur Hälfte privat gewohnt haben und im unteren Bereich war Studio und in diesem Studio war zu Anfang sehr viel Ruhefläche und sehr viel Nebenflächen. Da gab es sogar einen Clubraum über 40 Quadratmetern. Das stellte sich als relativ schnell als viel zu klein heraus. Am Ende waren diese 250 Quadratmeter bis unter das Dach mit Geräten gefüllt, weil es einfach auch eine sehr starke Nachfrage gab. Und das Konzept, wir dachten, wir in so mit 100 Mitgliedern auskommen. Und wenn man dann 200 Leute auf so einer Fläche betreuen muss, dann wird es schon ganz schön eng. Es kam allerdings in der Zeit auch das Vibrationstraining auf mit Powerplate. Mhm. Und das wurde ein tragendes Element dann in der Villa Vital.
Wenn du sagst wir, du warst dann da auch nicht
alleine? Nein, also ich hatte da tatsächlich relativ schnell ein großes Team. Ich muss meine Frau natürlich, die hauptberuflich Kriminalbeamtin ist, aber eigentlich mich immer unterstützt hat, selber auch ihres Zeichens Trainerin ist und mitgearbeitet hat. Aber es war schon ein Wir-Projekt, weil dieses Haus war ja an sich schon ein Projekt. Es hatte ein riesen Grundstück. Wir haben also eine riesen Gartenanlage. Das ganze Haus war denkmalgeschützt und war sehr, sehr aufwendig, auch im Unterhalt. Was am Ende, das kann ich jetzt vielleicht schon vorannehmen, dazu geführt hat, dass wir es dann 2016 auch wieder verkauft haben, weil es so schön es war, es ist wie so ein Oldtimer. Ja, man steckt immer nur ganz viel rein und es ist nie ein Ende in Sicht.
Also, aber 15 Jahre sind ja doch eine stolze Zeit. Also es hat schon funktioniert.
Das Konzept hat funktioniert, das Studiokonzept hat funktioniert. Aber es war einfach so auch, bin dann ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und dieses Studio bot nicht den Platz, dass zwei Leute hätten von leben können. Und ich habe damals schon an meine Nachfolge gedacht und habe gesagt, ich brauche jemanden, der irgendwann übernehmen kann. Und da ist dann der Gedanke eben auch erwachsen, man müsste jemanden reinnehmen. Das haben wir in der Villa Vital, ließ sich das nicht darstellen. Dafür waren die Umsätze nicht ausreichend, dass, sagen wir, zwei Familien komplett davon leben konnten. Und deswegen war dann die Idee, doch wieder dasselbe Konzept größer zu machen. Das war dann der nächste Umzug in 2016, Ende 16, 2017, mit neuen Partnern auch, die ich dann gefunden habe.
Du hattest in der Villa Vital, würdest du das rückblickend auch schon als Personal Training bezeichnen?
Ja, dieses Kleingruppen-Personal Training haben wir da entwickelt. Also relativ kurze Termine von 30 Minuten mit einer maximalen Anzahl von damals 4 Teilnehmern. die aber jeder individuell betreut wurden. Das Ganze drehte sich um die Powerplate, aber es wurden von Anfang an konventionelle Übungen mit eingebaut. Und das ging dann wie im Taubenschlag von morgens. Und da fingen wir dann auch an, um 6.30 Uhr die ersten Termine zu machen. Es gab zwar eine Mittagspause und dann ging es bis abends durch. Und da habe ich in der Villa auch teilweise mit 8 bis 9 Mitarbeitern gearbeitet, teilweise auch mit festangestellten Mitarbeitern.
Okay, jetzt bis 2017 habt ihr Villa Vital gemacht. Wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe mit 2 neuen Partnern dann das sogenannte New Quality Fitness in der Weizstraße gegründet. Das ist so ein Thema, da kriege ich schnell Bauchschmerzen, wenn ich daran denke. Da stimmte die Zusammensetzung leider nicht. Das heißt, einer der Partner war für den Umbau zuständig, einer der Partner für die Akquise und ich war für die Altbetreuung zuständig. Ich will das da nicht zu weit ausholen und nicht zu weit reingehen. Es passte nicht und vor allen Dingen gab es große Probleme mit dem Etat. Wir hatten ungefähr nur 100.000 Euro für das neue Studio und schon in der Bauphase ist dieser Etat böse überschritten worden. Das heißt, am Ende war es sehr, sehr eng und wir standen eigentlich schon vor der Eröffnung, kurz vor der Insolvenz, haben dann aber den Bogen gekriegt und uns dann in dem Moment schon von einem Teilhaber aber wieder getrennt. So, und dann war es tatsächlich so, dass das Konzept für 3 Leute ausgelegt war. Wir waren dann nur noch 2. Und das war mir persönlich einer zu wenig, weil ich war ja derjenige, der auch sagte, das ist für mich so ein Projekt, wo du so nach 4, 5 Jahren dann ganz abgeben willst. Und da entstand dann die Idee, 9 Teilhaber zu finden, was dann aber dazu führte, dass es zu einer kompletten Trennung kam. Und der zweite damalige Mitbegründer von New Quality Fitness ebenfalls ausstieg und es kam ganz neu 2 junge Männer hinein, mit denen ich dann aber abgemacht habe, dass ich komplett an die verkaufe. Und daraus ist dann das jetzige Flens Fitness geworden. Die Abmachung damals war, dass ich die weiter unterstütze, aber nicht mehr als Inhaber, sondern dann als freiberuflicher Trainer wieder. Das heißt, ich habe sozusagen das vorgezogen, was eigentlich erst in 5 Jahren geplant war, mein kompletter Ausstieg.
Das war dann für dich sowas wie die Rente oder würdest du das
nicht so bezeichnen? Ja, also es war schon, ich wollte eben nicht bis ins hohe Alter, ein Fitnessstudio, es macht ja Spaß, die Arbeit mache ich sehr gerne, das Drumherum ist sehr aufreibend und das, was hinter den Kulissen läuft, das heißt, ob es die Auseinandersetzung ist mit dem Finanzamt oder ob es die Planung ist oder das ständige Reparieren und was eben alles gemacht werden muss, das wollte ich ja ganz gerne loswerden und die Arbeit wollte ich ganz gerne noch ein bisschen weitermachen. Das passte dann auch eigentlich ganz gut so und meine einzige Bedingung damals war, dass dieses von mir entwickelte Konzept war eben die Betreuung in der Villa Vital zu verbinden mit der Betreuung einer CrossFit-Box und so ähnlich ist Flens Fitness dann auch aufgebaut worden, dass wir eigentlich diese 2 Schienen fahren konnten und so schon eine, ich sag mal, Alleinstellungsmerkmal hier in Flensburg hatten.
Ich habe gelesen, die neuen Inhaber von Flens Fitness sind auch Sportwissenschaftler. Ich glaube, du selbst hast nicht Sport studiert, oder?
Nee,
ich habe. Wie ist da der Unterschied? Du bist ja so ein Praktiker, Autodidakt, hast dir über viele Jahre viele Workshops, Weiterbildungen gemacht. Und wie habt ihr da unterschiedliche Herangehensweisen oder wie hat sich das ausgewirkt?
Ja, es gab sicherlich ganz andere, also manche Sachen waren sehr unterschiedlich. Vor allen Dingen diese Form der Betreuung, wie ich sie mit den Powerblades entwickelt habe, ist ja relativ unbekannt. Das heißt, kaum jemand arbeitet so intensiv in kleinen Gruppen und das habe ich versucht, eben zu vermitteln. Auf der anderen Seite kamen ganz neue Aspekte natürlich dazu. Die habe ich auch gerne angenommen. Also es ist schon so gewesen, dass es schon ganz gut passte alles. Auf der einen Seite konnte ich Wissen weitergeben. Auf der anderen Seite sind neue Ideen dazugekommen. Einer der Teilhaber war ja auch lizenzierter CrossFit-Trainer, was auch die Sache nochmal auf ein neues Niveau gehoben hat. Und insofern hat das auf alle Fälle in den ersten Jahren ganz gut funktioniert. Am Ende muss ich sagen, dass ich dann doch wieder für mich entschlossen habe, bestimmte Sachen doch wieder lieber alleine machen zu wollen. Vor allen Dingen eben diese Betreuung in kleinen Gruppen hat eigentlich nie den, am Ende nie den Wert oder die Wertschätzung gefunden, die ich es dem entgegenbringe. Mhm. Und der, ich sag mal, das Übergewicht auf Functional- und Crossfit-Training war für mich etwas zu stark. Mhm. Ich finde beides gut. Ich bin ja selber begeisterter Crossfitter und mache das für mich persönlich. Aber ich glaube, dass es eben nach wie vor eine Nische ist und dass es für die breite Masse nicht das ist, was sie auf Dauer weiterbringt. Das heißt, junge Kunden, auch junge Kundinnen sind ja häufig begeistert, aber man muss eben auch aufpassen, weil dieses in diesem Training ganz schnell auch überzogen wird, zu viel gemacht wird und das Ganze nachher auch bis ins Ungesunde abkippen kann.
Ja, gib mal so ein bisschen einen Ausblick. Wo geht's dann für dich dann hin? Wo möchtest du hin, wenn du wieder mehr alleine machen möchtest?
Also meine Idee ist tatsächlich back to the roots. Ich bin dabei, ganz in die Nähe meines ersten Studios zu gehen. Also ungefähr 80 Meter Luftlinie geht es wieder in die Fußgängerzone. Deutlich kleiner als beim ersten Mal. Mir langen jetzt so 60 Quadratmeter. Und das, was ich da machen möchte, ist das, was mir besonders am Herzen liegt. Also wieder in kleinen Gruppen mit einer ganz intensiven Betreuung arbeiten. Natürlich auch Personal Training. Sicherlich auch mal eine größere Gruppe als Circle Training, aber der Schwerpunkt liegt in kleinen Gruppen zwischen 3 und 5 Teilnehmern und im Einsatz von eben absolut Hightech. Das heißt, bereichert wird jetzt das, was ich bis jetzt hauptsächlich an konventionellen Geräten und mit Powerplates gemacht habe, nochmal durch vor allen Dingen die Exzentrik-Geräte, die ein Schwerpunkt werden. Dazu gibt es mittlerweile eben Sachen wie zum Beispiel die neuen Anchor-Zuggeräte, die ja genial sind, die das können. Früher hat man, ich habe mal für 40.000 Euro eine Kinesis-Wand gekauft und genau genommen kann Anchor dasselbe. Und über den Preis brauchen wir hier nicht sprechen, aber es ist ein Bruchteil und das ist schon phänomenal. Also insofern kann man mit Hightech und natürlich auch mit einer intensiven Betreuung kleine Gruppen sehr, sehr intensiv trainieren. Die zahlen durchaus deutlich mehr als in einer Fitnesskette, aber so, dass es eigentlich für jeden Geldbeutel geeignet ist. Also ich sag mal, EMS ist ja noch so eine Schiene, die ich nicht gehe, aber die ich ganz gut finde. Aber EMS ist sehr speziell, sehr spezifisch. Und wir bieten eine Betreuung, die genauso intensiv ist, aber ein bisschen vielseitiger ist für kleineres Geld.
Ja, Wolfgang, vielen Dank für den Rückblick durch die letzten 40 Jahre, 50 Jahre
vielleicht. Ja, 40 Jahre, ja. Also 40 Jahre Studio kann man jetzt sagen. 82 habe ich ja mit dem ersten gestartet und mein Training ist ja so 75, also 45 Jahre aktiv Krafttraining.
Jetzt habe ich in deinem Instagram-Account gelesen, vor 3 Jahren etwa hattest du noch so ein kritisches Lebensereignis, kann man sagen, und zwar wurde bei dir Krebs diagnostiziert. Dein Post dazu liest sich so in Anbetracht der Schwere der Erkrankung eher locker. Ich kann mir aber vorstellen, dass es erstmal alles andere als einfach ist. Was hat es da für dich bedeutet, für dein Training, dein Mindset, deine Arbeit als PT? Und letztendlich auch so die Konfrontation mit so einer potenziell tödlichen Krankheit.
Ja, also es ist schon so, dass da, wo ich das erste Mal drüber geschrieben habe, war der erste Schock verdaut. Okay. Zwei Dinge muss ich dazu sagen. Eins, es handelte sich um Prostatakrebs, der insgesamt eine ganz gute Prognose hat. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich dadurch, dass ich immer sehr, sehr regelmäßig zur Vorsorge gegangen bin und einen sehr, sehr gründlichen Urologen hatte. Der hat also in sehr frühen Stadien das erkannt. Dadurch, dass PSA-Werte sich nur ganz leicht erhöhte hatten, war er der Meinung, er müsste das sich genauer ansehen, hat er dann gemacht. Ich wurde dann erst nach Hamburg geschickt, später eine Biopsie gemacht und man hat es dann wirklich noch so erkannt, dass man das wirklich auch gut operieren konnte. Das heißt, ich bin mit einer sehr guten Prognose reingegangen und was mir dann auch von allen Seiten bestätigt wurde. Deswegen war sozusagen da schon so ein bisschen die größte Angst raus. Aber es ist schon ein ziemlich intensiver Eingriff. Die Operation selber habe ich dann ja in Hamburg durchführen lassen, auch mit einem sehr modernen Operationssystem, was dazu geführt hat, was mir sehr wichtig war, dass der Eingriff relativ klein war. Das heißt also, es sind wenig Narben, die dabei entstehen und war dann, würde ich sagen, auch nach einer kurzen Zeit schon wieder ganz gut vorne vor. Ich will das gar nicht verheimlichen, jemand, der seine Prostata verliert, der hat ganz andere Probleme. Es gibt Sachen, die vor allen Dingen für einen Kraftsportler sehr unangenehm sind. Das ist die Kontinenz, also Inkontinenz, wo man wirklich viel arbeiten muss und wo man tatsächlich, wenn man schwere Gewichte stemmt, sich auch erstmal doch sehr umgewöhnen muss. Mhm. Und ich sag mal, man hat die Probleme, die Frauen nach der vierten Entbindung haben, um es mal so auszudrücken. Aber damit kann man leben und das habe ich gut in den Griff gekriegt. Ich habe mein Training relativ schnell wieder aufgenommen. Es war für mich auch so, ich bin im Laufe meines Lebens des Öfteren mal operiert worden und habe immer für mich selber gesagt, du musst so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen. Das ist meine Ansicht auch, möglichst schnell zu mobilisieren. Nicht zu übertreiben, aber zumindest wieder anzufangen. Und das hat sich bei mir auch bewährt. Das heißt, ich bin relativ schnell wieder zu Kräften gekommen, auch relativ schnell in relativ guten Trainingszustand und bin im Februar operiert worden und habe im September meinen CrossFit-Wettkampf schon wieder absolvieren können. Also so gesehen bin ich schnell auf die Beine gekommen. Mit den Nebenwirkungen dieser OP, die also den Mann dann wirklich auch betreffen, komme ich ganz gut zurecht und habe das auch ganz gut im Griff. Aber es ist ein Einschnitt gewesen und für mich damals auch ganz wichtig zu wissen, wie wichtig es ist, sich regelmäßig als Mann ab einem bestimmten Alter vorsorglich untersuchen zu lassen. Das ist mir bis nach wie vor ein Anliegen. Ich habe damals auch alle verrückt gemacht in meinem Umfeld, habe gesagt, geht ihr mal zur Vorsorge, weil es ist sehr häufig diese Krebsform und das rettet in jedem Falle Leben.
Schön, danke für die Einblicke. Du bist jetzt über 60?
Ich bin jetzt 62.
62? Mhm. Und du hast ja jetzt vor kurzem ja das Exzentrik-Gerät gekauft. Ich kann es ja sagen, normalerweise ist das Gerät gehypt in der Zielgruppe zwischen 25 und 35. Also du holst dir da immer noch den Anschluss. Du hast immer noch das Mindset und schaust nach Trends und kennst dich mit Trainingsmitteltrends ja aus. Besser als jeder 20-Jährige hast du ja wahrscheinlich schon Dutzende Trainingsmitteltrends mitgemacht. Gib mal einen Rückblick, was waren das so aus deiner Sicht immer für Trends und für Wellen?
Gut, also es ist, nachdem wir ja in den 80ern ja hauptsächlich mit Hanteln trainiert haben, kamen die Trainingsmaschinen, die sich dann durchgesetzt haben. Eine Innovation im Kursbereich ist der Stepp gewesen, eine größere Innovation, die sich durchgesetzt hat und bis heute ja noch benutzt wird, allerdings auch nicht mehr so stark. Dann kam das Systemtraining, sprich Body Pump, Les Mills, Hot Iron als Trend, der sich durchgesetzt hat. In der Zeit kam Spinning auf, also auch ein Trend, der bis heute noch stark anhält. Indoor Cycling, Vibrationstraining, ein Trend, der sich durchgesetzt hat. Vielleicht nicht so in der schieren Form als reine Vibrationskrafttraining-Studios gibt es kaum. Da hat sich EMS eigentlich stärker durchgesetzt als separate Schiene und es ist eine Innovation. Und jetzt, dann kam natürlich Functional, wo es dann wieder Back to the Roots gab. Und ich sag mal, auch mit Exzentrik ist wieder eine neue Generation an Geräten, die ich glaube, die eine große Zukunft haben, weil sie aufgrund ihrer, ich sag mal, extrem hohen Funktionalität, aber auch ihrer Einfachheit. Es ist ja, gar nicht viel Hightech drin. Man hat eine gewisse Messtechnik, aber diese Geräte sind robust, einfach und eben hocheffizient. werden sich aber vor allen Dingen dadurch setzen, wo auch eine gewisse Form von Betreuung schon gewährleistet ist, weil der reine Laie wird Schwierigkeiten haben, erstmal zurechtzukommen damit. Und das ist also für Personal Training super, aber auch für Studios, die einen höheren Betreuungsanspruch haben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass in Studios, wo mit Vibrationstraining oder auch mit AMS gearbeitet wird, eine K-Box oder ein K-Pulli durchaus eine wichtige Ergänzung sein können.
Ich unterscheide ja immer ganz gern zwischen Trend und Innovation. Mhm. Trend ist eher nur so kurzweilig, vielleicht auch mit den falschen Werten gehypt. Mhm. Hast du auch so Sachen, wo du gesehen hast, die hast du vorbeiziehen sehen in 40 Jahren, die waren kurz da und dann wieder weg?
Ja, es gab witzige Geschichten. Es gibt es auch heute mal wieder, wir nannten das damals Slide. Ja, da rutscht man ja auf so einer Ebene hin und her. Es gibt ja diese Geräte, sind jetzt schon wieder auf dem Markt. Damals wurden die als Kursgerät, da haben wir mit 25 Leuten geslidet.
Ein Reebok war das auch.
Ja, genau, Reebok Slide. Da muss man sagen, das Gerät an sich ist toll, kann man auch gut in den Functional-Bereich stellen, aber es als Kurs, da sind einfach irgendwann alle Bewegungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Und das haben wir auch nach Musik gemacht. Also das hat sich nicht unbedingt durchgesetzt. Ja, es gab Sachen, die eigentlich nur, wo es der Name war, der dann, wenn ich an Zumba denke, dann ist das Latino Dance in Aerobic-Form, dann gibt man der Sache einen Namen. Das sind in dem Sinne eigentlich keine wirklichen Trends, sondern man gibt einer Sache einen neuen Namen und am Ende ist es dann wieder neu erfunden. Und ich kann mir, vorstellen, dass auch Aerobic wieder neu erfunden wird. Das kriegt dann einen anderen Namen, aber das Grundprinzip ist gleich. Was ich eben ein bisschen vermisse momentan, ist eben dieses systematische Arbeiten von Kurstrainern, die ihre Choreografien oder ihre Arbeit sehr genau mit der Musik, also auf die Musik gesetzt haben. Das ist eine Sache, die vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, aber die bestimmt wiederentdeckt wird. Und dann gibt es ja noch die langfristigen, also einmal dieses sehr harte Hardcore-Bodybuilding-Hit-Training, dann CrossFit bis zum Gehtnichtmehr, wird dann wieder eventuell abgewälzt von der Welle, wo eben doch Yoga, softe Bewegungen wieder im Mittelpunkt stehen. Also auch da gibt es so ein leichtes Auf und Ab. Mhm. Aber eigentlich entwickeln sich eben immer mehr Dinge parallel zueinander und das Ganze, ich sag mal, das Spektrum wird breiter und die Bedürfnisse der Menschen sind ja auch sehr breit. Mhm. Das heißt, es gibt eigentlich immer mehr Möglichkeiten, individuell sein Training auch so zu anzupassen, wie es für einen gut ist. Man muss sich nicht, man wird, zu Anfang gab es ja nur Bodybuilding-Studios.
Ja.
Und das passt ja nicht lange nicht für jeden. Mhm. Und heute kann man vom sanften Krafttraining über CrossFit, über Bodybuilding, über Pilates, Yoga. Es gibt also ganz vieles und der Kunde kann sich so das Beste eigentlich raussuchen.
Also diesen Megatrend wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, weil es einfach alles sehr differenziert und spezialisiert
ist. Genau, darauf läuft es hinaus, weil es ist wie die Menschen auch. Die Menschen sind unterschiedlich, die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Was eben wichtig ist, meiner Meinung nach, wo es vielleicht wirklich hingehen sollte, ist, dass man Betreuung, die Wichtigkeit einer Betreuung, die sollte man nicht vergessen. Und ich sage mal, Cyberkurse, alles so in der Richtung ist natürlich auch ein Trend. Aber ich bekomme eben vom Fernseher nicht wirklich ein Feedback. Ja? Mhm. Und nur das Nachmachen einer Bewegung ersetzt ja nicht eine wirkliche Anleitung. Der Trainer, der vorne live steht, also ein Live-Kurs, es gibt ja ein Feedback in der Regel auch manchmal nur durch einen Blick. Da muss man gar nicht viel sagen. Oder eine Motivation durch einen Blick. Und das kann also ein Fernseher, ein Bildschirm, kann das nicht unbedingt ersetzen. Und insofern glaube ich nicht, dass sich das so stark durchsetzen wird, dass die Leute nun alle zu Hause ihr Training nachmachen. Sondern ich glaube schon, dass das Trainieren in der Gruppe vor Ort, hoffe ich zumindest, ein wichtiger Bestandteil bleibt. Und auch wenn Corona uns jetzt ja sehr stark in die eigenen vier Wände gedrängt hat, und da ist es dann sicherlich eine Bereicherung gewesen, Cyberkurse anzubieten. Aber ich glaube und hoffe, dass es doch wieder mehr zu Live-Fitness geht.
Mhm. Ja, danke für diese schöne Zusammenfassung, wenigen Worten. Das beschreibt ja schön die Probleme der Fitnessbranche. Ich habe mir schon öfters geoutet, dass ich mich selber eher als Fitnesskritiker sehe. Ich habe mich nicht umsonst mit meiner Firma Puls schon vor ein paar Jahren eher auf den Bereich Spitzensport, ambitionierte Sportler fokussiert, so ein bisschen weg von Fitness, obwohl ich ja in dieser Branche aufgewachsen bin. 1983 als bin ich geboren, da hast du schon angefangen, aber da bin ich in diese Szene hineingeboren worden und habe die Fitnessbranche, eigentlich wollte ich damit nie was zu tun haben, weil ich sie immer als laut im Sinne von unreflektiert empfunden habe, aber auch so oberflächlich das Körperbild, was kommuniziert wird und auch vielleicht falsche Körperideale. Du kennst ja die Branche sehr gut, bist vielleicht auch Fürsprecher. Was hast du zur Verteidigung der Fitnessbranche zu sagen?
Ja, ich kann es schon verstehen. Vor allen Dingen, wenn man mal auf der FIBO gewesen ist, dann ist man danach auch erstmal geheilt. Also es ist schon teilweise, da kann man, das ist laut, schrill, findet man da ja natürlich komprimiert. Auf der anderen Seite ist es so, der Beitrag dieser Branche ist schon der, dass Menschen ein anderes Körpergefühl entwickelt haben, auch einen selbstbewussteren Umgang mit dem Körper entwickelt haben, dass die Fitnessbranche letztendlich dazu geführt hat, dass Menschen ganz anders mit sich selber umgehen. Das heißt, es wirft ja immer ihre Blüten. Früher waren es die muskelbepackten Bodybuilder, heute sind es vielleicht die mega dünnen Mädels, die ein bisschen in die Problembereiche reinfallen, weil es einfach zu extrem ist. Auf der anderen Seite, gerade wenn ich jetzt mal auf CrossFit gucke, nirgendwo wird Emanzipation so gelebt wie da. Da ist eine Frau ganz einfach nur stark und fit. Und da trainieren Männer mit Frauen zusammen und diese Frauen sind drei Nummern besser und die Männer können damit leben und die Frauen auch. Und das finde ich, das fasziniert mich immer, weil ich kann mich an, das klingelt noch in meinen Ohren, wenn ich an die 80er Jahre denke und die ersten Kunden, die damals mein Studio betrafen, die hatten immer einen Satz auf den Lippen, die wollten gerne bei mir trainieren, aber sie wollten bitte keine Muskeln. Mhm. So, und die Frage ist, wie will ich fit werden ohne Muskeln? Heutzutage ist eine Muskel, jede Frau weiß, dass sie eine ganz normale Genetik hat. Frauen sind sich ihrer Kraft und ihrer Energie und ihrer Leistungsfähigkeit viel mehr bewusst und lassen sich auch keine Grenzen mehr aufdoktrinieren sozusagen. Also ich denke, das ist ein großer Verdienst. Also die Fitnessbranche hat in dieser Hinsicht, gerade was so auch die Emanzipation von Frauen betrifft, einen ganz großen Beitrag geleistet. Und ich sage mal, auch Männer haben da ja, es gibt nicht mehr das schwache Frauchen. Männer sehen ja, was Frauen können, jeden Tag. Und insofern finde ich, ist das ein wichtiger Aspekt und den sollte man dann auch hochhalten. Auf der anderen Seite immer aufpassen, es geht eben, manchmal gibt es wilde Blüten und man muss bei jüngeren Männern und auch bei jungen Frauen aufpassen, dass sie sich nicht von falschen Vorbildern zu sehr führen lassen. Vieles ist nicht echt. Das heißt, vieles wird geschönt oder vieles wird künstlich nachgeholfen. Also die jungen Männer, die glauben, sie können innerhalb von 2 Jahren monströsen Körper aufbauen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass das nur funktioniert, wenn man seinem Körper ganz schreckliche Dinge antut. Ich sage mal, Wachstumshormone und Anabolika sind dann da in der Szene häufig ganz verbreitet, sehr vorsichtig. Und bei Frauen besteht eben eine gewisse auch Angst oder Gefahr, dass sie zu sehr in so eine Magerschiene reingedrückt werden. Aber generell, solange ich natürlich arbeite, natürlich trainiere, ist dieser Sport gesund. Es ist aber unnatürlich, am Tag 2-mal zum Training zu laufen. Ja, das ist nicht gesund. Und darüber sollte man sich auch klar sein, dass man Pausen braucht und dass es immer Spaß machen muss. Und dafür sind die Trainer letztendlich zuständig. Ein Trainer hat auch die Aufgabe zu sagen, du kannst mal ein bisschen mehr machen. Aber er muss aber auch sagen, du machst einfach zu viel und das, was du machst, ist auf Dauer nicht gut für dich. Und da sehe ich unsere Aufgabe. Das sollte von allen wahrgenommen werden.
In der, ich sag mal, fitnesskettenorientierten Fitnessbranche von heute sind eben genau diese Trainer, die du forderst, ja leider gar nicht mehr vorhanden, ne?
Genau, es wird da sind die großen Vorbilder häufig Instagrammer, ja. Da wird dann auch so trainiert. Das heißt, da sind ja genügend Trainingsprogramme da. Und wenn ich so einen Mann da sehe, der da seine 115 Kilo trocken, mit harte Muskulatur irgendwo ins Bild bringt, dann denkt natürlich jeder, toll, so wenn ich so trainiere, werde ich auch so. Merkt natürlich ganz schnell, dass es nicht so ist. Und dann ist eben wie die Verlockung groß. Da muss man einfach aufpassen, das ist die größte Gefahr überhaupt, die der Fitnessmarkt mit sich bringt für junge Leute, ist der Missbrauch von Anabolika und Wachstumshormonen. Und da wird ja mittlerweile auch ein bisschen mehr von der Politik und auch geachtet. Es gibt mittlerweile auch Ermittlungsgruppen bei der Polizei, die das viel mehr im Visier haben. Ganz wichtig ist, dass manche Sachen mittlerweile auch unter das BTM fallen, also dass das auch richtig geahndet wird. Mhm. Und da muss man eben weiter auch dranbleiben.
Okay, danke. Stichwort Social Media, du hast es gerade angesprochen. Mir gefällt, wie du auf deinem Account darüber reflektierst und es ist, wie du da zurückblickst. Das ist fast romantisch, wie man früher eigentlich solche Leistungen gebracht hat, ohne dass überhaupt irgendjemand aus dem weiteren Kreis davon Kenntnis genommen hat. Da würde ich gerne nochmal einen Post von dir vorlesen.
Ja.
Wie konnten wir nur so leben? Jetzt, da ich circa 6 Monate ein Facebook-Profil besitze und gerade beginne zu begreifen, wie es bei Instagram läuft, frage ich mich, wie wir das bloß die letzten Jahrzehnte ohne diese Medien ausgehalten haben. Es ist doch immer wieder faszinierend, welche neuen Einblicke und Erkenntnisse einen täglich erreichen. Es scheint so, als wäre man persönlich an all dem Bemühen und Tun dieser ganzen Menschen, die dort jedes Detail ihres Lebens verbreiten, beteiligt. Allerdings drängt sich gelegentlich der Eindruck auf, dass so einiges von dem, was einen da erreicht, nur für den Beobachter inszeniert wurde. Oder anders gesagt, dass das Handeln der Protagonisten davon bestimmt wird, was sich gut als Post auf den diversen Plattformen machen könnte. Was hat uns nur damals motiviert, all die Dinge zu tun, die ohne jegliche Dokumentation stattfanden und von deren Existenz nur man selbst oder der engste Umkreis etwas wusste? Wir haben in unseren Gyms geschwitzt und gearbeitet, tonnenweise Gewichte gestemmt, strenge Diäten gehalten und diszipliniert Tag für Tag unser Workout absolviert, ohne auch nur einen Moment auf die Idee zu kommen, es könnte für jemanden anderes von Interesse sein. Unsere Motivation war es, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu überwinden. Stets bemüht, besser zu werden, haben wir uns verausgabt und geschunden und niemand hat es gesehen. Ja, Wolfgang, danke für diesen tollen Social Media Kritik oder überhaupt eine Meta-Analyse. Beschreib mal, wie stehst du zu Social Media?
Ja, auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass ich jetzt mal als Geschäftsmann schon erkannt habe, dass es natürlich eine unheimliche Möglichkeit für einen ist, ohne den, ich sag mal, großen finanziellen Aufwand ein bisschen nach außen zu bringen, was man tut. Was sicherlich aus geschäftlicher Sicht auch wichtig ist, gerade wenn man nicht über riesige Etats verfügt und außerdem mit Printmedien beispielsweise ja nur sehr schwer seine Zielgruppen erreicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, jede Inszenierung, die dann auch wirklich täglich gepostet werden muss, erstmal ist es so, der Kunde verliert natürlich ganz schnell das Interesse oder auch der Beobachter, weil es irgendwo am Ende dann auch nicht mehr echt ist. Und das Zweite ist natürlich auch selber, ich sag mal, die eigene Motivation muss einfach was anderes sein, als anderen zu zeigen, was man macht, sondern man macht es eben immer für sich selbst und nicht für andere. Und das ist eine gewisse Gefahr auch schon da, dass ständig irgendwo eine Kamera dabei ist und ständig irgendwas, hätten wir gesagt, der Post die ganze Zeit, ja. Mhm. Was man als Bodybuilder dann ja nur beim Wettkampf gemacht hat und ansonsten wurde trainiert. Und es wird eben relativ viel gepostet. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich für kleine Unternehmen schon eine Chance darin sehe, so ein bisschen Außenwirkung zu erreichen. Und zum Beispiel in der Villa, damals hatte ich noch kein, gab es auch Instagram noch gar nicht. Da konnten die Leute sich nie was vorstellen, was geschieht jetzt hinter diesen Wänden. Also die Möglichkeit, das so rüberzubringen, zeigen, das, was das bedeutet, ein Kleingruppentraining oder jetzt zum Beispiel so ein neues Gerät. Kein Mensch könnte sich unter der K-Box irgendwas vorstellen, wenn man es nicht auch mal ins Bild setzen würde. Und das sind große Vorteile. Also ich sage mal, man muss es richtig dosieren, Es fällt mir auch nicht immer ganz leicht, einen guten Beitrag. Das ist manchmal, es gibt auch Sachen, wo ich einfach sage, okay, das war die Idee zwar da, aber die Umsetzung ist schwierig. Aber auf der anderen Seite hat man immer wieder die Möglichkeit, Dinge sozusagen darzustellen, die sich ganz schwer erklären lassen.
Ich möchte nochmal zurück zum Vergleich damals und heute. Damals war ja genau wie heute auch das Ziel Körpermodellierung. Mhm. Und ich habe bei Mischa Kleber in seinem Buch Moderner Muskelkult vor einiger Zeit schon gelesen, dass das Sekundärmotiv, neben dem, also Primärmotiv Körpermodellierung und Sekundärmotiv war immer Identitätsarbeit, Einzigartigkeit hervorrufen. Mhm. Wie siehst du das? War das früher das Gleiche oder wie habt ihr euch motiviert, wenn es denn nicht mit Social Media war?
Also das spielt schon eine Rolle. Ich sage mal schon, natürlich der eigene Körper spielt eine Rolle, wobei jeder natürlich dann einen Geschmack hat. Bei dem einen müssen es ganz viele Muskeln sein, bei dem anderen weniger. Aber damals war es schon natürlich auch eine gewisse Szene, der man angehören wollte. Dazu kommt natürlich, dass gerade als junger Mann, so ich sag mal, die Entwicklung von Kraft und Leistung auch immer verbunden ist mit Selbstbewusstsein, Selbstwert, was heute auch eine große Rolle spielt. Ja, das heißt, wenn ich so ein Crossfit-Workout mache und ich liege da am Ende kaputt am Boden, dann habe ich mir selber aber auch was bewiesen. Das heißt also so sozusagen sich selber auch wirklich wahrzunehmen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Das ist dann gar nicht die Außenwirkung, ob ich jetzt eine Kniebeuge mit 150 Kilo schaffe, ist ja immer relativ. Für den einen ist das viel, für den anderen wenig. Für einen selber ist es aber schon so, seine eigenen Grenzen auch auszuloten. Und es ist also ein wichtiger Aspekt auch in Sachen Selbstwert und Selbstbewusstsein. Und insofern glaube ich, da wird sich auch nicht viel ändern. Das heißt, die Wege sind anders. Der Crossfitter, der ist sicherlich auch derjenige, der auch auf also das Optische, auf die Körperentwicklung achtet. Aber für ihn steht die Leistung vielleicht noch ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Und der Bodybuilder, der will seinen Körper natürlich maximal entwickeln, aber auch die Leistung spielt letztendlich auch eine Rolle. Das heißt also, so, es ist schon beides, was da mit hineinspielt.
Ja, dazu schreibt auch Mischa Kleber, körperliche Leiden haben mit der Lust eines gemeinsam. Auch sie sind ein elementares Stück gefühlter Lebendigkeit. Also Menschen möchten sich auch in Zeiten von Social Media noch lebendig fühlen. Ne?
Genau. Und es ist einfach so, es werden ja auch bestimmte Hormone freigesetzt. Das heißt also, der erschöpft am Boden liegt, nach einer gewissen Zeit hat der eben Lächeln im Gesicht und der Tag, der läuft schon ein bisschen anders. Man hat so für es ist nicht nur dieses Wissen, dieses Gefühl, ich habe jetzt heute schon was geleistet, sondern es ist, ich sag mal, der Körper ist auch schon dann ziemlich vollgesogen mit Endorphinen zum Beispiel, die da ja ausgeschüttet werden. Also das, da muss man eben auch aufpassen, weil es gibt eben auch Endorphin-Junkies. Das sind die 30 Kilometer am Tag noch laufen müssen oder diejenigen, die morgens, nachdem sie schon zwei Workouts gemacht haben, abends auch noch mal hingehen. Also da fängt es dann wieder an, Suchtcharakter zu entwickeln.
Ein weiterer interessanter Post, den ich bei dir gesehen habe, waren verschiedenste Posts mit deiner 90-jährigen Mutter, mit der du trainierst. Fand ich super, dass ihr auch so moderne Bewegungen gemacht habt und du jetzt nicht so, wie man sich ein typisches Rentnertraining vorstellt, trainiert habt. Erzähl mal was zu dieser Zielgruppe ältere Menschen, auch vielleicht für unsere Zuhörer. Wie erreicht man so eine ältere Zielgruppe und was sind da die Chancen von Personal Training?
Also mit älteren Menschen Sport zu betreiben, würde ich sagen, sind zwei Aspekte wesentlich. Erstens muss ein Trainer vorhanden sein als Ansprechpartner und zwar permanent. Und es sollte eigentlich auch schon immer eine Gruppe sein. Das heißt, ältere Menschen trainieren gerne in der Gruppe, möglichst auch mit Älteren, auch mal mit Jüngeren. Aber die finden es also ganz toll, erstmal in der Gruppe betreut zu werden. Das sind so die beiden wesentlichen Aspekte. weil das hat eine starke soziale Komponente. Das heißt also Leute, die dann auch wissen, ich gehe zu meinem Sport, ich treffe meine Leute. Also Gruppen, die homogen sind und die sich dann auch untereinander so ein bisschen kennen. Das ist sicherlich ganz wichtig. Das Zweite ist sicherlich, dass man dieses Training interessant gestalten sollte, sie aber auf keinen Fall überfordern sollte. Das heißt also, sehr beliebt bei älteren Menschen ist eine Art Zirkeltraining, wo dann aber bloß nicht zu viel Routine rein soll, also nicht immer dasselbe, sondern immer mal wieder was Neues, ein bisschen umstellen. Das heißt, es muss ein Wiedererkennungswert bei den Übungen da sein, auf der anderen Seite aber auch immer der Reiz, dass man das eine oder andere Neues. Und dann ist ganz klar, dass natürlich im Bereich Koordination gearbeitet werden muss bei älteren Menschen. Die kognitiven Fähigkeiten an sich müssen gefördert werden. Also das spielt da schon rein. Und natürlich die reine Kräftigung. Und gerade was die Kraft betrifft, werden ältere Menschen häufig unterschätzt. Da darf es gerne auch mal ein Scheibchen mehr sein. Also vom Gewicht her durchaus auch mal so ein bisschen Leistung rauskitzeln. Im Ausdauerbereich ein bisschen vorsichtig natürlich sein, aber generell ist es schon so, dass man keineswegs mit älteren Menschen jetzt nur eine Seniorengymnastik machen sollte, sondern durchaus auch schon mal Krafttraining-Aspekte richtig mit reinbringen sollte. Das darf auch mal eine freie Hantel sein, das ist kein Problem. Und auch Exzentrik habe ich ausprobiert, eignet sich natürlich auch, muss aber gut erklärt werden und gut betreut werden.
Okay. Noch eine Frage, die abzielt, vielleicht auch als interessanten Hinweis oder Tipps von dir für Gründer, die jetzt vor ihrer Gründung stehen, vielleicht für Business-Gründer. Mhm. Du hast vorhin gesagt, Bodypump war damals auch schon ein Lizenzprogramm, mhm. CrossFit ist auch ein Lizenzprogramm. Mhm. Auf welcher Seite stehst du? Würdest du Gründern raten, am Anfang auf ein Lizenzprogramm zu setzen, wie zum Beispiel jetzt EMS Body Street oder sowas? Oder würdest du immer raten zum Thema Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, eigenes Konzept entwickeln? In welchem Team spielst du da?
Also schon unterschiedlich. Also ich kann natürlich, wenn ich nicht viel Leistung dafür kriege, sondern nur für Namen bezahlen muss, muss man sich das überlegen. Bei Les Mills beispielsweise gibt es ja doch eine Gegenleistung, sehr gute Choreografien, die gut ausgearbeitet sind, eigentlich auch eine ganz gute Ausbildung. Macht durchaus Sinn, vor allen Dingen, weil diese Programme wirklich einen hohen Wiedererkennungswert haben. Das heißt also, kommt auf die Studiogröße an. Und wenn ich ein Kurssystem aufbauen würde, würde ich schon durchaus auch zu solchen Programmen raten. Wobei, da muss man dann schauen, Hot Iron ist auch ein gutes deutsches Programm. Etwas anders als Les Mills aufgebaut, aber macht Sinn. So, ansonsten CrossFit, da lege ich mich sehr fest. Also wenn ich als die CrossFit-Box eröffnen wollte, muss ich auch Feuer und Flamme für diesen Sport sein. Und ich denke, die Nische ist ziemlich voll. Also da jetzt eine Gründung zu machen, wenn ich aus dem Bereich komme und schon lange in dem Bereich trainiere, unter Umständen schon das Klientel habe, durchaus auch. Ich sage mal, jede kleinere Stadt verträgt bestimmt eine CrossFit-Box. Hm. Aber ansonsten ist, denke ich mal, für Gründer je nach Kapitalstärke, ich glaube, Mikrostudios an sich sind sicherlich ein Segment, was im Markt eine Bedeutung hat und auch weiterhin gewinnt. Das kann EMS sein, das kann ein eigenes Konzept sein, das kann auch eine kleine Box sein. Ja, und ansonsten ein Fitnessstudio aufzumachen, ist schon ein schwieriges Unterfangen, wenn man das groß machen will. Ja, dann sollte man auf alle Fälle einen guten Investor haben.
Ja, meine letzte Frage, die ist eigentlich immer die gleiche in allen Podcasts. Was gibst du jungen Gründern mit? Du hast es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten. Aus deinem Lebenslauf her, was würdest du genauso wieder machen? Was würdest du mit deinem heutigen Wissen und deiner Lebenserfahrung vielleicht anders machen?
Also, was ich unbedingt anders machen würde, wäre in den Anfangsjahren das drauf oder beachten, mit welchen Festkosten ich mich belaste. Also im Fitnessstudio ist ein wesentlicher Faktor die Location, auf keinen Fall zu teure Räume. Also wichtig ist eine Location, die mich am Ende nicht auffrisst. Das ist ganz wichtig. Dann ist es sicherlich wichtig, wenn ich selber Sportler bin, dass auch, also selber auch arbeiten möchte in der Branche, zu wissen, dass es eben Dienstleistung ist, was mit viel Arbeit verbunden ist und man kann davon gut leben, nicht unbedingt Reichtümer erwerben. Ja, und für jemand, der Reichtümer werben will, der muss eben sich darüber im Klaren sein, dass man sehr viel Kapital einbringen muss und damit natürlich auch große Risiken eingehen muss. Also das sind so sicherlich die Punkte. Man kann, wer sagt, ich bin bereit, es ist wie in der Gastronomie. Wenn ich eine Sterneküche aufmache, dann muss ich fasziniert sein davon, dann werde ich ein gutes Produkt auf den Markt bringen. Die wenigsten Sterneköche werden wirklich richtig reich. Die gibt es natürlich auch, aber dann muss man auch noch Fernsehkoch sein. Und eine gehobene Gastronomie, man kann davon leben, man hat ein Team, aber man muss immer selber dahinter stehen. Und wenn ich eine Systemgastronomie aufmache, dann muss ich nicht unbedingt gerne kochen, aber dann muss ich eben viel Geld haben und eine gute Idee haben. Und das ist bei uns genau dasselbe. Man kann das vergleichen. Da gibt es die Systemstudios oder die Ketten, und wo man viel Geld verdienen kann mit dem richtigen Invest und an der richtigen Stelle. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die ihre Dienstleistung einbringen wollen in ihren eigenen vier Wänden. Und da muss die Idee stimmen, da muss die Grundkostenschiene, dann sollte man nicht an der Ausstattung sparen. Das heißt also gutes Equipment und regelmäßig auch erneuern. Das heißt also dabei nicht reparieren, ist ganz klar. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Studio mit veralteten, kaputten Equipment. Das kann man auch nicht mit Charme erklären, sondern das ist einfach Nachlässigkeit. Also, und dann auch mal gucken, was es so in neueren Dingen gibt. Also den Kunden auch immer mal wieder was bieten, aber auch altbewährtes Festhalten. Also insofern kann man so diesen Vergleich zwischen einer Gastronomie, die ambitioniert ist, von der man leben kann, aber mit der man in der Regel keine Reichtümer erwirtschaftet, oder eben ja, Invest. Dann ist es eben Invest. Da muss man auch, mit Fitness braucht man dann nichts am Hut haben, aber das ist ein umkämpfter Markt. Darüber muss man sich klar sein. Und so viele wie in der Gastronomie scheitern, scheitern auch in der Fitnessbranche.
Ja, danke Wolfgang für die Worte, für deine Offenheit.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Jetzt haben wir über eine Stunde gequatscht.
Ja, danke gut.
Für deine Zeit. Ja, euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ja, tschüss aus Flensburg.
Sag ich auch tschüss.